Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Gesine Schwan, Politikwissenschaftlerin und Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Frenzel.
Die SPD, Ihre SPD, entscheidet in diesen Stunden darüber, wie sie aus ihrem Führungsdilemma rauskommen will. Frau Schwan, ich habe eine große Frage an Sie, die stelle ich gleich. Wir machen erstmal ein kleines Warming-up hier im Studio. Wer war denn in der jüngeren Geschichte derjenige, der den Job am besten gemacht hat? Und ich sage jetzt gleich dazu, ausgenommen Willy Brandt.
Als Vorsitzender war das nicht einfach zu beantworten, muss ich sagen. Ich habe lange Zeit durchaus mit Sigmar Gabriel auch kooperiert und hatte den Eindruck, dass er viele positive Sachen vorangebracht hat, aber letztendlich war er ohne Linie und damit ohne Verlässlichkeit und dafür dann manchmal mit vehementen Ausschlägen in die eine oder andere Richtung. Und das Hauptproblem bei der SPD nach außen ist Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit, die sind etwas verloren gegangen. Und das müssen wir wieder gewinnen.
Okay, wir schauen gleich nach vorne. Wer könnte der Neue, wer könnte die Neue sein? Was muss diese Person inhaltlich leisten? Welchen Weg braucht man auch, um dahin zu gelangen? Gesine Schwan, SPD-Mitglied und bereit zur Hilfe für ihre da niederliegende Partei. Frau Schwan, Sie haben dem Spiegel gesagt, Zitat, ich will der SPD gerne helfen und ich traue mir auch zu, dazu beizutragen, dass das Bild der Partei in der Öffentlichkeit positiver wird, als das im Moment der Fall ist. Gesine Schwan, kandidieren Sie für den SPD-Parteivorsitz?
Nein, das tue ich jetzt nicht, denn ich warte ab, was ist. Ich mache genau das, was ich gesagt habe im Spiegel-Interview. Also ich schaue, wo, an welcher Stelle ich der SPD am besten helfen kann.
Okay, aber könnte das auch der Vorsitz sein?
Das ist nicht auszuschließen, aber eine Bewerbung ist das nicht.
Okay, aber Sie sind da ein bisschen im Verein und ich habe mal drei Stimmen, die ich dazu einspiele im Verein mit anderen, die alle irgendwie tendenziell sagen nein oder mal gucken.
Ich will das für mich persönlich sagen. Mein Platz ist in Mecklenburg-Vorpommern.
Für mich ist es ja schon lange total klar, dass ich als Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz wieder antreten möchte.
Ich selber habe ja entschieden, Mitte des nächsten Halbjahres aus der Politik auszuscheiden.
Das waren die drei Interimsvorsitzenden, Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel, die alle Nein sagen. Sie sagen, mal schauen, aber klingt auch nicht ganz so nach vorne preschend. Ich bin, gelinde gesagt, etwas fassungslos mit Blick auf die SPD. Ist Ihre Partei kollektiv depressiv oder muss ich das Wort verantwortungslos jetzt hier mal nennen?
Ich war auch überrascht, dass keiner von den drei Interimsvorsitzenden bereit war, das jetzt zu machen. Und ich ging eigentlich von auch noch ein, zwei anderen Personen aus, dass sie das machen würden.
Nämlich?
Das will ich jetzt nicht.
Okay. Sie merken, die Öffentlichkeit ist wirklich auf der
interessiert
Suche.
Daran, ja, aber ja. Warum soll ich die Personen, die dann abgelehnt haben, jetzt in Schwierigkeiten bringen? Gut. Das hilft ja nichts. Und wenn ich habe auch, bevor ich mich geäußert habe, sehr genau geprüft, ob das jetzt sozusagen sich zieren ist und dann gerufen werden wollen oder ob man den Eindruck hat, sie wollen wirklich jetzt nicht. Und meine Analyse ist, dass in der Gegenwart gerade die sehr arriviert sind, Malu Dreyer ist nochmal ein Sonderfall, die ist einfach, steht drüber, aber sie ist eben physisch sehr begrenzt in ihren Möglichkeiten, so großartig, wie sie das alles macht.
Durch ihre Erkrankung.
Ja, durch ihre Erkrankung. Und deswegen, die sie ja wirklich fabelhaft meistert. Aber ich glaube, dass es jetzt für wichtige Persönlichkeiten, die auch noch Karriere machen wollen in der SPD, was ich nicht will, schwierig ist, bei diesem Sog nach unten sich da hineinzubegeben, weil kein Mensch wissen kann, ob man das schaffen kann, ob man das bremsen kann. Und da ist dann die Gefahr, dass man sozusagen von bestimmten sehr wichtigen Positionen auch noch runterkommt. Und so erkläre ich mir das. Ich würde auch nicht Verantwortungslosigkeit einfach sagen, die haben ja Verantwortung, sie tragen ja Verantwortung, nur nicht gerade an dieser einen Stelle. Und wenn sie sich jetzt im Moment denken, das kann ich im Moment gar nicht, vor allem nicht in Vereinbarung mit dem anderen Amt, das geht ja auch für Scholz, umwenden, dann muss man einfach nachdenken, welche anderen Lösungen man finden kann. Ich finde es übrigens gut, eine Doppelspitze sich vorzunehmen, wobei die beiden Personen sich nicht nur einigermaßen verstehen müssen, das ist schon wichtig, und also auch sich vertrauen können müssen, sondern sie müssten eigentlich auch ein bisschen absprechen, wohin sie mit konkreten nächsten Schritten, aber auch langfristig wollen. Denn nur wenn da eine Gemeinsamkeit ist, dann kann das klappen.
Wie gut verstehen Sie sich persönlich mit Kevin Kühnert?
Ich habe persönlich mit Kevin Kühnert kein Problem gehabt bis jetzt. Ich habe ihn immer als einen sehr vernünftig argumentierenden und auch keinen Scharfmacher empfunden. Ich habe ihn auch als fair empfunden. Es gibt Leute, die ganz anders über ihn denken oder auch andere Erfahrungen mit ihm gemacht haben. Aber ich habe mir angewöhnt, in 40 Jahren Parteileben auf meine eigenen Erfahrungen zu bauen.
Mhm. Und Sie ahnen natürlich den Hintergrund meiner Frage, wenn ich mir das vorstelle. Gesine Schwan, die sich das Ganze anschaut, Sie sind seit langem in dieser Partei eingetreten wegen Willy Brandt 1970, richtig?
72.
Hm. 72, gut. Bringen sehr viel Erfahrung mit, haben unter anderem den Seeheimer Kreis mitbegründet, also eher die konservative Lesart innerhalb der SPD. Das könnte natürlich ein interessantes Gespann sein. Und Sie haben ja auch dazu gesagt, auch in dem Spiegelgespräch, Kanzlerkandidatur kommt für Sie nicht in Frage, um einfach allen mal zu signalisieren, macht euch keine Sorgen. Ich will ja nicht den ganzen Kuchen, aber Sie könnten zum Beispiel diesen Erfahrungsteil mit einbringen, gemeinsam mit einem Mann, bei dem viele sagen, vielleicht fehlt ihm noch ein bisschen Erfahrung, aber der politische Instinkt und das Wollen ist auf jeden Fall da.
Kevin Kühnert.
Doppelspitze Kühnert-Schwan.
Sagen Sie es jetzt? Bild zu beginnen, ich will gar keinen Kuchen. Ich habe genug Kuchen zu Hause, mir geht's wunderbar, sondern ich möchte wirklich beitragen dazu, dass Selbstbewusstsein und Stabilität und auch Zukunftszuversicht, Begeisterungsfähigkeit wieder in diese Partei hineingehen. Und ich glaube, wenn ich es machte, ich habe ja gesagt, ich schließe es nicht aus, dann müsste es in einer Doppelspitze ein jüngerer Mann sein. Das ist auch wahr. Das ist eine ungewöhnliche Kombination. Normalerweise haben wir einen älteren Mann und eine junge Frau. Das wäre dann umgekehrt, aber wir wollen ja nicht heiraten. Und bin schon sehr glücklich verheiratet. Aber dies dann im Einzelnen, das muss auch jede Person für sich entscheiden. Ich weiß nicht, ob Kevin Kühnert in dem Alter, in dem er ist, sich das zumuten will, denn viel höher geht's nicht, und das dann durchhalten, oder er will mit Mitte 40 dann, weiß ich nicht, zu Daimler gehen oder so, was er natürlich nicht will.
Naja. Also, ich meine, es ist ja immerhin das schönste Amt neben Papst, hat mal Franz Müntefering gesagt.
Ja.
Frau Schwan, nochmal, damit die SPD jetzt auch mitschreiben kann, die sitzen ja jetzt gerade zusammen. Was sind die Voraussetzungen, damit Sie dann wirklich sagen, ich kandidiere?
Die Voraussetzung ist, dass es eine breite Unterstützung dafür gibt. Denn wenn viele den Eindruck haben, dass die drängelt sich jetzt vor oder die ist zu alt oder irgend sowas, dann hat es keinen Sinn. Das muss geprüft werden. Das muss auch auf der Grundlage dessen geprüft werden, dass ich deutlich sage, was ich eigentlich vorhabe für meine Person. Mhm. Wenn es eine Doppelspitze ist, muss es ja eine zweite Person geben. Das ist auch legitim, denn einfach Personen auswechseln, das ist kein Rezept mehr. Man muss schon sagen, womit man dazu beitragen will, dass wieder mehr Vertrauen und wächst, dass junge Leute auch und ältere auch sich wieder begeistern. Ich tue ja viel rum in der SPD, und da gibt es eigentlich einen Wunsch, eine Sehnsucht danach, sich mit etwas, was in gewisser Weise kohärent sozialdemokratisch ist, zu identifizieren.
Diese Inhalte sprechen wir gleich mal an. Ich habe noch eine Frage zum Verfahren. Da gibt es jetzt auch schon wieder Ausschlussgedanken, was man nicht mehr möchte. Der Generalsekretär Lars Klingbeil hat das so gesagt.
Es muss jetzt mal anders entschieden werden als in den letzten Jahren. Da haben sich immer zwei ältere Männer getroffen und haben entschieden, wie es mit der SPD weitergeht.
Tja, und jetzt gibt's die starke Idee, die Mitglieder zu befragen. Ist das richtig? Sollte man diesen Weg gehen?
Ja, ich habe da gar nichts gegen, sondern eine Menge dafür, weil natürlich die Versuchung ist, immer in irgendwelchen Proporzgedanken zu machen und dann immer sehr schnell taktische Überlegungen einzuführen, schlecht ist. Das merken die Menschen. Also es muss schon darum gehen, dass man auch schon vorab ein gewisses Vertrauen hat. Natürlich sind nicht alle Mitglieder über alles informiert, aber ich glaube, dass die sozialdemokratischen Mitglieder ganz gut informiert sind und dass sie auch einen ganz guten Instinkt haben.
Würden Sie so weit gehen wie Thomas Oppermann, SPD-Bundestagsvizepräsident, der sagt, lass uns das öffnen für alle Bürgerinnen und Bürger, die beispielsweise dann 5 Euro quasi kleine Beitrittsgebühr zahlen und abstimmen. Es gibt Länder, in Italien hat man das gemacht, in Großbritannien ist es üblich, dass man also weitet und sagt,
ja,
das hat eine breitere Grundlage.
Da gibt es eine breite Diskussion, die ich aus der Politikwissenschaft kenne, auch über die Primaries in Amerika. Mhm. Und da gibt es natürlich auch alle möglichen Taktierereien damit. Ich glaube, ich würde das jetzt nicht machen, sondern ich denke, dass es wichtig ist, die Partei als Ganze wieder viel mehr zu mobilisieren und einzubeziehen, und zwar durch sehr viel Kommunikation. Wir müssen viel mehr inhaltlich, nicht taktisch und wer kriegt welchen Posten, inhaltlich kommunizieren, vom Vorstand bis in die Ortsvereine. Und dieses, nur dann haben wir ja auch eine inhaltliche Gemeinsamkeit. Wenn das einfach irgendwie per Ordre de Mufti kommt, das kann nicht klappen.
Gesine Schwan ist mein Gast, heute seit 1972 Mitglied der SPD, Mitbegründerin des konservativen Seeheimer Kreises, zweimal Kandidatin ihrer Partei für das Amt des Bundespräsidenten. Kurz gesagt, Frau Schwan, Sie kennen den Laden. Eine SPD, so haben Sie es gesagt im Spiegelgespräch, aktuell ein unerfreuliches, kleinkariertes Bild vermittelt. Malen Sie doch bitte mal ein anderes.
Ich male das Bild von vielen älteren und mittelalterlichen und jungen Menschen, die ermutigt sind, sich auf die Kernaufgaben der SPD, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität durch Politik zu ermöglichen und Menschen zu ermutigen und mitzutun, die auf diese zurückkommen und das auch auswerten. Ich male das Bild von Personen, die nicht dauernd ihre eigene Laufbahn in der Partei angucken, sondern rausgehen. Also zum Beispiel von Sozialdemokraten, die ganz bewusst in die Kommunen gehen und sich dort engagieren. Von Sozialdemokraten, die ganz bewusst das Gespräch mit Sportvereinen, mit Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften, das Gespräch funktioniert ja ganz gut, aber vielmehr könnte auch mit NGOs, mit Nichtregierungsorganisationen gefunden werden, in Flüchtlingsfragen oder auch in der Frage des Klimawandels, die hinausgehen, auch in Ostdeutschland, und sich die Regionen angucken und die Menschen konkret mit ihnen sprechen, die den Strukturwandel jetzt schaffen müssen. Also solche, die nicht nach innen in erster Linie gucken, sondern nach außen. Und dazu muss natürlich trotzdem klar sein, was ist das umfassende Prinzip, die Vision, auf die wir hinaus wollen. Und für mich ist die ziemlich klar. Eine Gesellschaft, wo Menschen freundlicher, positiver, gegenseitig hilfsbereiter miteinander umgehen. Natürlich wird es Konkurrenzen geben. Ich bin zu alt, um zu denken, dass wir plötzlich das Paradies auf Erden schaffen. Aber die Grundeinstellung, das muss man wieder spüren, muss sein. Ich will nicht meine individuelle Karriere hinkriegen, sondern ich möchte für eine bessere Gesellschaft sorgen. Bei uns, in Europa und global.
Ich habe mal nochmal mir vergegenwärtigt, was so die großen sozialdemokratischen Schlagworte waren, wenn es um den Wiederaufstieg der SPD ging. Wir schaffen das moderne Deutschland, 1969, Willy Brandt, ja, als man wirklich glaubte, das ist die politische Kraft, die aus dem Mehltau dieser Anfangsjahre der Bundesrepublik rauskommt. Innovation und Gerechtigkeit 1998, Gerhard Schröder, das war schon ein bisschen schwammiger, aber wieder das große Erneuerungsprojekt nach 16 Jahren Kohl-Mehltau. Jetzt frage ich mich, was könnte ein Projekt sein nach bald 14 Jahren Angela Merkel, die dieses Land ja modernisiert hat, an ganz vielen Stellen verändert hat, unter anderem eben mit tatkräftiger Unterstützung der Sozialdemokraten. Was bleibt da?
Das Projekt könnte sein, in Anknüpfung an mehr Demokratie wagen, mehr Bürgerteilhabe auf allen Ebenen organisieren, aber vereinbar mit der repräsentativen Demokratie. Ich bin nicht so sehr dafür, jetzt eine große Volksabstimmung nach der anderen zu schaffen, aber zum Beispiel, dass Bürgerinnen und Bürger eingeladen werden und auch mit Folgen sich an der Entwicklung ihrer Kommunen, ihrer Städte zu beteiligen und da auch zum Beispiel ganz ausdrücklich die Unternehmen, die Nichtregierungsorganisationen zusammen mit den gewählten Politikern. Die Entscheidung muss bei den gewählten Politikerinnen bleiben, das bin ich ganz eindeutig. Das heißt nicht, dass nicht Initiativen, so wie jetzt Fridays for Future, das sehr mobilisieren können. Wir brauchen solche Mobilisierung. Aber die konkrete Beschäftigung mit den Fragen der Zukunft, wie gestalten wir sie? Wie schaffen wir es hier vor Ort mit der Energieeffizienz? Wie schaffen wir es hier vor Ort mit der Demografie? Wie schaffen wir es vor Ort mit der Ausbildung, mit der Pflege, mit all diesen Dingen? Aber auch, wie hängt das zusammen mit dem Schicksal der Familien aus Mittelosteuropa, wo viele Pfleger herkommen? Wie hängt das zusammen mit dem Schicksal in Nordafrika? Diese Zusammenhänge großzügig, intellektuell großzügig, weitsichtig zu sehen, das war die Stärke Brandts, aber auch emotional offen zu sehen und sich da hineinzubegeben, sich einzusetzen.
Sie haben anfangs gesagt, Gerechtigkeit, Solidarität sind ganz wichtige Schlagworte. Ich sehe jetzt seit einigen Jahren, und nicht nur ich, den verzweifelten Versuch der SPD, Glaubwürdigkeit in Gerechtigkeitsfragen zurückzuholen. Hartz IV, ja. Agenda 2010 ist das große Stichwort. Sie haben auch vor 2 Jahren aufgerufen, umkehren, Genossen, Aufforderung anzuerkennen, dass die Agenda 2010 in Teilen ein Irrweg war. Ja. Jetzt frage ich mich an dieser Stelle immer wieder, letztendlich verabschieden Sie sich damit ja auch von einem politischen Angebot, das der letzte sozialdemokratische Kanzler gemacht hat, also einer, der noch über 40% holen konnte für die SPD.
Ja, damit verabschiede ich mich von dieser Einstellung. Ich habe schon damals nicht richtig gefunden, so sehr wie ich persönlich finde, dass Gerhard Schröder eine beachtliche Person war und ist, aber dass er damals gesagt hat, er wolle keine sozialdemokratische Wirtschaftspolitik machen, sondern eine bessere. Das war der Einstieg in diesen Common Sense, den da alle hatten, im Grunde eines sehr Marktradikalen. Er wollte damit soziale Gerechtigkeit schaffen. Damit verabschiede ich mich, weil ich glaube, dass in vielen Punkten diese Agenda sehr viele Nachteile hat und dass die Vorteile, die immer da attribuiert werden, also zugesprochen werden, also dass die Arbeitslosigkeit damit überwunden worden, bei genauerer Wirtschaftsanalyse nicht stimmen.
Also es hätte auch ohne die Agenda 2010 geklappt.
Ja, vor allen Dingen hätte es klappen können, wenn man zwei neuralgische Punkte vermieden hätte, nämlich den, dass man in einem ganz schnellen Fall nach einem Jahr, wenn man nicht weiterkommt, in die Hartz-IV-Schiene rutscht und auch, dass man sich sozusagen entblättern muss, weil das ja voraussetzt, und das passte so zusammen mit seiner Idee, faule Säcke und so, weil es ja voraussetzt, dass die, die keine Arbeit finden, selbst dran schuld sind. Oder implizit, dass also ein Ingenieur eben dann doch auch in der Straßenbahn arbeiten soll oder sowas. Das ist ja auch gar nichts Schlimmes, aber diese Idee, die implizit Schuldzuweisung hatte und auch Demütigung enthielt. Das fand ich sehr falsch. Und ich glaube aber, wie immer man das jetzt zurückblickend sagt, wir stehen vor neuen Sachen, da hat Andrea Nahles meines Erachtens sehr gut die Ablösung geschafft, und zwar auch mit der gesamten Partei. Das war eine große Leistung von ihr, auch eine gedankliche, auch eine menschliche, weil sie das sehr beharrlich gemacht
aber
hat.
Aber mal wieder ein Beweis dafür, dass in der SPD einem das nicht gedankt wird und auch in der Öffentlichkeit ja nicht. Also das Europawahlergebnis war ja ziemlich eindeutig. Was mich zu dem Gedanken führt, ob die Analyse vielleicht nicht relativ einfach ist. Die SPD regiert seit 1998 im Prinzip ohne Pause, erst führend, dann als Partner. Möglicherweise haben Sie einfach Burnout. Vielleicht einfach mal eine Pause?
Naja, also ich habe noch nie den Eindruck gehabt, dass in der Opposition die Substanz und die Programmatik plötzlich in den Himmel wächst. Das ist nicht der Fall. Man braucht auch eine Gestaltungsperspektive. Das Schlimme war ja nicht nur, dass Sie an der Regierung waren, sondern dass Sie mit einem Partner und einer Partnerin an der Regierung waren, die eigentlich was ganz anderes wollten. Und das hat zu dauernden Blockaden.
Sie meinen jetzt die Union.
Meine Union. Ja, ja. Mhm. Und auch die Kanzlerin Merkel. Das hat dazu geführt, dass sie im Grunde als Juniorpartner die SPD sich immer wieder angepasst hat und dann nicht erkennbar war. Und wir sehen das ja heute auch. Das war ja ein Vorwurf, Andrea. Sie hat es versucht, in der Regierung zu arbeiten und zugleich ihr Profil zu zeigen. Und das ist sehr, sehr schwer. Und das war für die SPD schwer. Ich glaube zum Beispiel, dass es in der rot-rot-grünen Koalition ganz anders aussähe, weil die Überschneidungen, die inhaltlichen und auch der Impetus sehr viel mehr Gemeinsames offenbaren würden. Also das war das Problem.
Dieser Sommer ist heiß, meteorologisch und politisch. Ins Schwitzen kommt gerade auch die CDU mit einer Debatte entlang der Frage, wie hältst du es mit der AfD? Manche denken über Kooperationen nach. Angestoßen hatte dies unter anderem der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Die Antwort der Parteiführung ist klar, nein zur Kooperation. Und die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat dies am Abend bei Anne Will sehr nachdrücklich begründet.
Eine Partei, die zumindest in Teilen oder mit Repräsentanten keine klare Linie zu Rechtsextremismus und Rechtsradikalen zieht, die zum Teil das geistige Klima dessen schafft, der augenscheinlich auf dieser Terrasse die Waffe in die Hand genommen hat, Walter Lübcke an die Schläfe genommen hat und abgedrückt hat. Jemand, der dann sagt, einer solchen Partei kann man sich anhören, egal ob es Hans-Georg Maaßen ist oder irgendein anderes Mitglied meiner Partei, muss ich sagen, der soll nur mal kurz die Augen schließen, soll sich Walter Lübcke vorstellen, und der wird nie mehr auf die Idee kommen, dass man mit einer Partei wie der AfD als Christdemokrat zusammenarbeiten kann.
Sagt die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Mein Gast heute ist die Politologin und SPD-Politikerin Gesine Schwan. Frau Schwan, hat sie recht?
Inhaltlich in diesem Punkt stimme ich ihr sehr zu. Allerdings ist, glaube ich, auch in der CDU das Problem sehr viel tiefer. Die CDU war nie so eine Streit- und Debattenpartei wie die SPD. Sie war immer in erster Linie daran interessiert, den jeweiligen Kanzler zu unterstützen. Aber die Jahre unter Angela Merkel waren vorhersehbar Jahre, die diese Partei in Schwierigkeiten bringen würde, wenn Angela Merkel abtritt, weil es überhaupt keine Debatten gab über strittige Fragen. Angela Merkel hat das nie öffentlich getan und sie wollte es auch nicht. Sie hatte ein Politikverständnis, sozusagen möglichst unauffällig die Dinge zu lösen beziehungsweise vorläufig zu regeln. Sie hat ja kein einziges Problem gelöst, weil solche Lösungen verlangen mehr. Und es ist zu erwarten, dass die CDU jetzt bei diesen fundamentalen Fragen, die immer mit Machtoptionen verbunden sind, sehr unklar ist. Ich glaube, dass es innerhalb der Partei durchaus fließende Grenzen gibt zur AfD in der Überzeugung, also was die Überzeugung angeht, zu den, auch zu den, ich will nicht die Wähler nennen jetzt, oder, aber zu den Entscheidern der AfD, dass man sich um die Wähler kümmern muss und dass wir die gewinnen müssen, das ist sozusagen für alle klar. Aber da gibt es sehr viel Klärungsbedarf, glaube ich.
Frau Schwarz, zu dem ersten Teil, was Sie gerade gesagt haben, würden Sie denn unterm Strich sagen, dass es die AfD gibt und auch in ihrer Stärke ist Schuld von Angela Merkel?
Nein, das würde ich nicht sagen. Zwar weisen alle darauf hin, dass also der Sommer 2015 ein Revival der AfD gebracht hat und dass man deswegen eine Kausalrelation da ziehen kann.
Vorher die Euro-Rettungspolitik, man könnte sagen Abschied von konservativen Werten. Da ist ja ganz viel Land gelassen worden, das vorher die Union bespielt hat.
Ja, gut, also wenn man das insgesamt sagt, dass ungeklärt die Union woanders hingeschoben worden ist, ohne dass es in einem Diskussionsprozess abgestützt und auch legitimiert worden ist. In der Hinsicht meine ich ja. Man kann das nicht alles sozusagen klammheimlich machen. Das geht nicht. Und das war ihre Politik auch, um die Wahlen weiter zu gewinnen, weil alle Diskussion immer ein Risiko enthält. Insofern glaube ich, das ist es schon eine Folge ihrer Politik und ihrer Art der Parteiführung.
Bei dieser aktuellen Frage jetzt, Kooperation oder möglicherweise eines Tages auch Koalition, da habe ich mal ein kleines Gedankenspiel, das ich Ihnen vorstellen möchte. Die AfD ist jetzt 6 Jahre alt, ist ja noch eine sehr junge Partei. Wenn wir das mal übertragen auf eine andere sehr erfolgreiche Parteigründung in der jüngeren Geschichte dieses Landes, die Grünen, dann sind wir da ungefähr im Vergleich bei 1986. Da hat Ihre SPD sich schwer getan, ob man die mit der Dachlatte verprügeln soll oder wie Holger Börner, der das gesagt hat, dann eben auch die erste Koalition eingeht mit Turnschuhminister Joschka Fischer, mit einer Partei, die damals ja in Teilen noch das Gewaltmonopol des Staates abgelehnt hat, wo es sicherlich auch einen kleinen Teil gab, der so zumindest eine gewisse Sympathie für den RAF-Terror hat mitschwingen lassen. Große Erfolgsgeschichte, Integration ins politische System der Bundesrepublik Deutschland über den ausgestreckten Arm auch der SPD. Müsste die CDU nicht diese Integrationsleistung auch Richtung AfD leisten?
Das ist ein sehr formaler Begriff der Integrationsleistung. Ich würde auch nicht sagen, dass etwa die SPD die Integration der Grünen in die Gesellschaft geschafft hat.
Jetzt wollte ich Ihnen gerade mal einen Blumenstrauß geben.
Das ist nett, aber was nicht ist, ist nicht, muss man schon zugeben. Das haben die Grünen alleine geschafft und sie hatten viele, viele Unsicherheiten gegenüber dem Gewaltmonopol des Staates. Sie hatten Unsicherheiten auch bei der ganzen Frage der Genderfrage und so weiter. Aber was sie nie hatten, war die Infragestellung der gleichen Würde aller Menschen. Das hatten sie nie. Und im Gegenteil, sie waren darauf aus und haben dann auch manchmal große Vielfalt walten lassen. Wenn die AfD ihrerseits als, ich halte sie für eine rechte Partei, wenn sie wieder begreift, dass die gleiche Würde aller Menschen das Fundament nicht nur unseres Grundgesetzes, sondern der westlichen Demokratie ist. Wenn sie das begreift, dann ist gut. Aber ich habe den Eindruck gehabt, von Anfang an, ganz egal, was die Euro-Fragen waren, war das Signum der Rechten. Sie haben nicht gefunden, zum Beispiel, dass die gleiche Würde von Deutschen und Flüchtlingen anzuerkennen ist.
Ja, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich wünsche mir keine Regierungsbeteiligung der AfD, aber ich sehe gleichzeitig das, was uns möglicherweise in Sachsen blüht. Eine Allparteienkoalition, die nötig sein wird, um die AfD eben nicht an der Regierung zu beteiligen. Also von CDU, SPD, Grünen, möglicherweise, wenn sie reinkommt, FDP und Linken. Da frage ich mich, ob der Schaden für die Demokratie langfristig nicht größer ist, wenn wir diese Dichotomie kriegen, diese Zweiteilung, entweder Demokraten oder Populisten, Rechtspopulisten, dass der Schaden am Ende nicht größer ist, als wenn man versucht, zumindest die gemäßigten Teile der AfD auf den Pfad der Beteiligung zu kriegen?
Der Schaden ist da und ist gefährlich, aber die Gefahr umgekehrt, so wie sie das jetzt, wie sich die AfD jetzt präsentiert und wenn man sieht, wer da das Sagen hat und wie sie immer mehr nach rechts auch gegangen ist, die AfD, die Gefahr ist sehr groß. Erstens, dass sie wichtige Staatsfunktionen besetzt, was sehr gefährlich ist, aber auch darüber hinaus, dass sich ja da die Rechten, also die Höckes und so weiter, der AfD bestätigt fühlen und nicht, dass sie sich dadurch integriert wieder in die Gesellschaft. Also ich glaube, Auseinandersetzung, heftige Auseinandersetzung, ich bin nicht einfach dafür auszuschließen oder Outcasts aus denen zu machen, Auseinandersetzung, vor allen Dingen auch um die Menschen zu gewinnen. Und natürlich die Grundprobleme, die die Bürger dazu bringen, die AfD zu wählen, beheben, da bin ich zum Beispiel für sehr viel mehr erneut Bürgerteilhabe, damit die selbst bestimmen können, auch etwa sagen können, nein, wir wollen bei uns keine Flüchtlinge. Aber wenn es die Anreize gibt, Entwicklung zu unterstützen und die Schulen wieder und laufen zu lassen, wenn man Flüchtlinge nimmt. Es gibt ja CDU-Bürgermeister, die das machen und auch in Ostdeutschland. Wenn da allmählich sich eine Differenzierung ergibt, dann glaube ich, ist eine Chance, wieder weiterzukommen. Aber ich würde jetzt auf gar keinen Fall Übernahme in einer Regierung. Das ist keine Integration.
Wenn eine Regierung das Renteneintrittsalter senkt, dann klingt das erstmal nach sozialer Wohltat. Dass die polnische Regierung das Renteneintrittsalter der höchsten Richter gesenkt hat, ist dagegen offenbar vor allem ein Akt der politischen Einflussnahme. So sollen, das ist die Befürchtung, unliebsame Richter früher ausscheiden. Gleichzeitig kriegt der Präsident das Recht, die Amtszeit von Richtern nach eigenem Ermessen zu verlängern. Widerspricht all das den Rechtsstaatskriterien der Europäischen Union? Das muss der Europäische Gerichtshof heute entscheiden. In etwa 2 Stunden fällt das Urteil. Bin gespannt auf das Urteil von Gesine Schwan, unter anderem frühere Koordinatorin der Bundesregierung für die Zusammenarbeit mit Polen. Frau Schwan, wie fällt Ihr Urteil aus?
Ja, ich finde, das widerspricht den Rechtsgrundsätzen, die ja Willkür ausschließen sollen und Machtkumulation. Das ist der Punkt des Rechtsstaats. Natürlich werden zum Beispiel auch bei uns Wähler von Richter von Parteien gewählt. Aber erstens sind sie nicht jederzeit abrufbar und man kann nicht dauernd manipulieren. Zum Beispiel mit der Frage des Rentenalters, was ja konkret heißt, man entlässt sie. Und deswegen, da ist, finde ich, ganz klar kein Sinn für den Rechtsstaat, der auch programmatisch gar nicht von der PiS gewollt wird, sondern sie meinen, sie haben die Mehrheit und das Volk muss die Mehrheit behalten und es dürfen nicht irgendwelche Gerichte da konterkarieren. Sie erzählen dann aber auch Dinge, die empirisch nicht stimmen, behaupten, dass die Gerichte, die sie jetzt ganz schnell auswechseln wollen, auch die unteren, dass die voller ehemaliger Kommunisten sind, was ja nicht stimmt. Also da ist Unehrlichkeit, was die Empirie angeht, auch dabei, aber das Prinzip ist ganz schlecht. Aber interessant ist ja, dass sich die Präsidentin dieses obersten Gerichts, Małgorzata Gersdorf, erstmal durchgesetzt hat, dass sie ihre Entlassung nicht akzeptiert hat, dass sie wieder hingegangen ist mit einer Rose in der Hand in ihr Office und dann schließlich der Premierminister, der polnische, zu ihr ins Büro gegangen ist, also auch symbolisch wichtig, und gesagt hat, okay, er hat einerseits gemerkt, dass sie unbeugsam ist, aber da war natürlich auch die Kooperation mit dem Europäischen Gerichtshof wichtig. Man muss eine schwierige Gratwanderung machen, man darf nicht den Eindruck erwecken, als würde einfach von außen da eingewirkt.
Das wäre meine Frage an dieser Stelle, ob man diese Auseinandersetzung mit Polen, mit der polnischen Regierung, juristisch gewinnen kann. Und auch vor dem Hintergrund, wir hatten gerade Europawahlen, wir haben gesehen, dass die PiS, also die rechtskonservative Regierungspartei, 45% der Stimmen bekommen hat, also einen Sieg eingefahren hat. Damit muss man ja umgehen. Da hilft ja möglicherweise kein Urteil alleine.
Nein, das ist richtig. Sie hat aber zugleich bei den Wahlen zuvor, bei den Kommunalwahlen, sehr verloren in den mittleren und größeren Städten. Also man muss da Wahl von Wahl zu unterscheiden. War übrigens auch bei uns so, dass die Wählerinnen und Wähler schon genau gucken. Und die Europawahl war dann für die Polen nicht so wichtig, vor allen Dingen auf der Basis, dass die PiS eben massive Wahlgeschenke für Familien und für Rentner geliefert hat. Damit hat sie überhaupt immer die Wahlen gewonnen.
Schauen Sie, das ist doch auch unfair, dass das bei der PiS gelingt und bei der SPD nicht.
Ja, das ist, da würde ich aber mich sehr dagegen wehren, dass die SPD die Wahlgeschenke einfach macht.
Mir fallen da so ein paar Sachen ein. Grundrente, Mindestlohn. Also ich will das nicht in Frage stellen, dass diese Projekte sinnvoll sind.
Ja, das ist doch nochmal verschieden. Denn wenn man jetzt sieht, was die PiS gemacht hat mit der Familienunterstützung, eine gigantische Familienunterstützung gemacht hat. Wobei das Problem auch bei der Vorgängerregierung insofern lag, als sie eben doch eine sehr wirtschaftsliberale Position gemacht hat und viele soziale Sicherheiten in Frage gestellt hat. Aber auch die Grundrente ist nicht gleichzusetzen mit einer finanziellen Unterstützung, die die PiS-Regierung gemacht hat, die mehrere hundert Swati bedeutet für ein Gehalt, das unter 1000 Swati ist für eine Rente. Also das ist eine massive, auch jetzt dann nochmal bei der zweiten Wahl waren ganz massive Wahlgeschenke. Aber zurück zum Rechtsstaat. Die PiS will gar nicht Gewaltenteilung, weil sie behauptet, man muss den Willen des Volkes durchsetzen und der Wille des Volkes dokumentiert sich in den Wahlen. Und das muss man jetzt im Herbst nochmal sehen, ob da etwa diese 45%, die aber auch nicht 100% sind, sondern es ist eben nur 45%, ob die sich da wiederholen oder ob nicht, wenn es jetzt konkret darauf ankommt, auch innerhalb Polens neue Entscheidungen zu treffen, ob da nicht andere Ergebnisse kommen.
Dann bei der Parlamentswahl in Polen. Heute erstmal die Entscheidung des EuGH zur polnischen Justizreform. Die fällt in etwa 2 Stunden. Wir haben viel über etablierte Politik gesprochen, Ihre SPD, die CDU mit Koalitionsfragen. Heute trifft ein ganz neuer Player im Bundestag auf diese etablierten Vertreter. Auf Vertreter aller Fraktionen außer der AfD, nämlich Jugendliche von Fridays for Future, also der klimabewegten Demonstranten, die seit Wochen, seit Monaten freitags auf die Straße gehen. Ist das eine dringend notwendige Annäherung?
Ich glaube ja, es ist auf jeden Fall eine dringend notwendige Kommunikation zwischen den diversen Gruppen und die Kommunikation muss auch beidseitig sein. Es ist ja nicht so, dass die Parteien gar kein Argument in ihrer Hand hätten, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Aber auf der anderen Seite wissen wir, dass eine solche öffentliche, starke Unterstützung eines Themas, von dem wir auch genau wissen natürlich, dass es wichtig ist, dass die sehr hilft, auch denen in den Parteien, die ja auch schon lange dafür kämpfen, innerhalb der Parteien und im Parlament da zu besseren Ergebnissen zu kommen. Und die können nicht einfach nur in einigen Slogans liegen. Damit muss gleichsam die Stimmung und auch in gewisser Weise die Machtfrage verändert werden oder die Machtkonstellation, weil die Dringlichkeit außen verändert die Machtkonstellation innerhalb der Parteien zugunsten derer, die das auch wollen.
Jetzt stelle ich mir mal vor, das kommt alles so, wie wir das vorhin besprochen haben. Und wir sprechen künftig mit einer SPD-Vorsitzenden Gesine Schwan. Würde die dann dafür sprechen, schneller aus der Kohle auszusteigen, um den Klimaschutz voranzutreiben?
Sie würde ganz bestimmt nicht einfach irgendwas schnell fordern, weil junge Leute in den Plenarsaal kommen, sondern sie würde sich sehr genau die Argumente angucken und auch schauen, wie fantasievoll man die Ausstiegsszenarien eventuell beschleunigen kann, dadurch, dass aber auch Menschen, die dann konkret leiden würden daran, das muss man ja auch sehen, da gibt es ja Verlierer dabei, dass die ihrerseits zustimmen können und auch mitmachen können. Und ich glaube, das ist einer der Punkte. Von jungen Leuten können wir diese Dringlichkeit der Forderung lernen, aber auch mehr Fantasie aufzubringen, darin doch nochmal andere Alternativen aufzubringen.
Aber jetzt haben diese jungen Leute natürlich ein politisches Angebot neben ihnen, die Grünen, das hat man auch bei den letzten Wahlen, bei der Europawahl gesehen, die sie ganz massiv wählen. Und ich frage mich da wirklich im Sinne eines Dilemmas für die arme SPD, wo ist denn da Ihr Platz, wenn Sie einfach die Grünen kopieren und hinterherlaufen? So richtig glaubwürdig ist das ja nicht. Und gleichzeitig ist das, was Sie auch gerade skizziert haben, mit Verlaub, ein bisschen das schwammige Sozialdemokratische sowohl als auch.
Nein, das ist kein schwammiges Sozialdemokratisches sowohl als auch. Denn wenn Sie jetzt konkret die Umsetzung machen, das wissen alle, dann reicht es überhaupt nicht, Daten zu zeigen oder ein paar Klötze an Batteriewerken da reinzusetzen. Wenn die Bevölkerung nicht mitmacht und auf diese Weise die AfD immer stärker wird, ist das kein Gewinn für alle. Und auch die Grünen haben dafür noch kein Konzept. Das ist, mache ich Ihnen nicht zum Vorwurf, das ist nicht Ihre Wahlklientel. Aber wenn Sie ansprechen darauf, aber auch die jungen Leute, hören Sie ja zu. Es ist ja nicht so, dass man nicht begreift allmählich, dass Statistiken über Positions- oder Arbeitsplätzeverluste nicht reichen, sondern dass man konkret mit den Menschen sprechen muss und ihnen die Chance bieten muss, Lösungen für früher zum Beispiel, auch Anreize finanzielle.
Gesine Schwan war mein Gast heute im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung, für Ihre Meinung. Vielen Dank für den Besuch heute hier.
Ich danke Ihnen, Herr Pretzel.